Ja, schönen guten Morgen. Jenny hatte darauf hingewiesen, dass wir die Möglichkeit haben, hier im Gottesdienst zur Ruhe zu kommen. Das hat schon mal jemand sehr wörtlich genommen und ist lautstark zur Ruhe gekommen. Und den Pastor der Gemeinde hat das Schnarchen gestört. Dann hat er einem Jungen einen Euro geboten und hat gesagt, du setz dich doch hinter den, und immer wenn er einnickt, tippst du ihm an die Schulter. Das ist eine Zeit lang gut gegangen. Danach hat das wieder angefangen. Der Pastor hat natürlich den Jungen zur Rechenschaft gezogen, hat gesagt, du kriegst von mir einen Euro jedes Mal, und jetzt schnarcht der wieder. Alles eine Frage des Preises, gell? Sagte der Junge. Das heißt, wer so zur Ruhe kommen will und das nötig hat, der darf das nachher in der Kollekte honorieren. Ansonsten wünsche ich mir schon auch, dass uns dieser Gottesdienst und auch diese Predigt ja nicht nur so zur Ruhe kommen lässt, sondern auch ein Stück weit ja wach macht und aufmerksam macht auf das, was Gott uns zu sagen hat. Ich habe heute Morgen keinen festen Predigttext, sondern möchte nochmal das gleiche Thema nehmen, das ich vor einiger Zeit schon mal hatte. Das Thema, das Haus Gottes. Ich möchte es diesmal aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten. Ich hatte damals gesagt, dass in der Bibel relativ oft Beispiele und Vergleiche genannt werden, die irgendwie mit Bauen zu tun haben. Und es ist heute Morgen mein Wunsch, auch wenn ich keinen durchgängigen Text so als roten Faden habe, dass Gott selbst diese Gedanken, die ich mir gemacht habe oder die ich euch weitergeben möchte, dass er die so zusammenfügt oder auch so zusammenhält, dass du und dass auch ich etwas aus dieser Predigt mit in unseren Alltag nehmen können. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Lieber Vater, hab ganz herzlich Dank, dass du selbst jetzt da bist. Und du hast uns dein Wort gegeben, damit wir dich kennenlernen, damit wir etwas von dir erfahren. Du hast uns dein Wort gegeben, weil du gerne mit uns reden möchtest. Und das bitte ich dich doch, dass wir jetzt auf das hören können, was du uns zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, nimm doch die Dinge, die uns so von der Woche noch anhängen und unsere Gedanken in ganz andere Richtungen lenken, auch weg. Ich möchte dich bitten, dass du auch durch meine Worte hindurch reden kannst. Für jeden in seine Situation, in seinen Alltag hinein. Amen. Bei meiner letzten Predigt mit diesem Thema, da ging es um das erste Haus Gottes, um die sogenannte Stiftshütte und am Rand auch um den Tempel. Ich hatte darüber gesprochen, was Gott mit dem Bau seines Hauses zum Ausdruck bringen wollte. Ich weiß nicht, der eine oder andere war ja dabei. Wisst ihr noch, um was es ging? Rhetorische Frage, ist klar, antwortet keiner. Ich hatte so drei Punkte genannt. Ein Punkt war, ich bin der Herr, dein Gott. Gott wollte zum Ausdruck bringen, ich stehe im Zentrum. Ich gebe vor und sage, wie ich mir mein Haus vorstelle. Ein zweiter Gedanke war, ich bin ein heiliger Gott. Ich bin ein besonderer Gott. Und das Beste, was ihr gebt, das ist gerade gut genug für mich. Und im dritten Gedanken ging es darum, dass Gott gesagt hat und zum Ausdruck bringen wollte mit dem Bau seines Tempels, mit dem Bau seines Hauses, es geht mir um die Begegnung, es geht mir um Gemeinschaft mit meinem Geschöpf. Der Tempel, das ist ein Haus für Gäste. Gott will nicht allein für sich sein, sondern Tempel, das soll Begegnung, das soll Gemeinschaft mit Gott stattfinden. Aber immer wieder in der Folgezeit hat Gott seinen Leuten auch deutlich gemacht und deutlich machen müssen, dass es ihm nicht gefällt, wie sie mit ihm, wie sie mit seinem Tempel, mit dem sichtbaren Zeichen seiner Gegenwart umgehen. So hatte ich meine letzte Predigt beendet mit der Aussage, dass als der Vorhang im Tempel während der Kreuzigung von Jesus durchgerissen ist, dass das ja ein Zeichen war für zwei Dinge. Einmal dafür, dass die Menschen direkten Zugang zu Gott haben dürfen, dass nichts mehr da ist, was sie trennt. Aber zum Zweiten auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott aus diesem Gebäude, aus dem Tempel ausgezogen ist. Denn Gott lässt sich nicht in Formen, Gott lässt sich nicht in Gebäude einsperren. Denn Herrn Jesus hat mal die Wut gepackt, als er gesehen hat, wie die Menschen seinerzeit den Tempel missbrauchten, um ihre Interessen zu befriedigen. Dann hat er mit der Peitsche reingeschlagen und hat gesagt, mein Haus, das soll ein Bethaus sein. Das soll ein Platz der Anbetung sein, ein Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott. Und wenn das nicht so ist, dann zieht Gott aus. Gott lässt sich nicht einsperren, nicht in tolle Tempel, nicht in fromme Gedankengebäude, auch nicht in unsere ungeschriebenen Gesetzmäßigkeiten. Sucht mich wirklich, dann werdet ihr leben. Dann will ich mich von euch finden lassen, dann will ich in Gemeinschaft mit euch leben. Das ist Gottes Angebot. Und so ist Gott aus diesem ersten Haus ausgezogen. Die Frage ist, wo wohnt er jetzt? Was ist jetzt das Haus Gottes? Was ist das neue Haus Gottes? Der Jesus gibt seinen Jüngern eine Antwort auf diese Frage. In Johannes 14, Vers 23 sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da will Gott einziehen. Wir werden bei ihm wohnen, wir werden bei ihm bleiben. Gott hat sich ein neues Haus ausgesucht, und zwar Menschen, die ihn lieb haben und die sein Wort halten. Da will er einziehen. Und das ist ein ganz schöner Kontrast zum Tempel in Jerusalem. Denn die Menschen, die er sich da aussucht, das sind nicht die Perfekten. Das sind nicht die Tollen, das sind nicht die Guten. Da ist zum Beispiel so ein Zachäus. Viele von uns kennen die Geschichte. Zachäus, ein Zöllner. Dieser Zachäus merkt, dieser Jesus, der sollte mein Handeln bestimmen. Und da zieht Gott ein. Da ist eine Maria Magdalena, die so viele geliebt hat und doch nicht weiß, was wirklich Liebe ist. Da zieht Gott ein. Da ist ein Paulus, ein blinder Eiferer, der denkt, er macht was Gutes für Gott. Da zieht Gott ein. So sieht das neue Haus Gottes aus. Bruchbuden, Baustellen, manchmal nur Ruinen. Gott sucht sich schon seltsame Häuser aus, oder? Es gibt im Fernsehen eine Serie, die nennt sich Haus im Glück. Oder ich glaube Zuhause im Glück. Da geht es auch um Menschen, die irgendwie Schicksalsschläge erlebt haben. Und die auch, ja, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, aber die dann auch ganz schlecht wohnen. Da muss ich gerade so dran denken, Gott bringt Glück ins Haus. Das neue Haus Gottes, Menschen, die Gott lieb haben, Menschen, die sein Wort halten wollen. Es sind nicht die Perfekten, es sind nicht die Tollen. Wenn wir davon sprechen, dass ein Mensch anfängt zu glauben, dann sprechen wir von Bekehrung. Dann sprechen wir von Umkehr. Dann sprechen wir davon, dass man Jesus in sein Leben aufnimmt. Gott zieht ein. Gott bezieht neue Wohnung. Gott schafft was Neues. Ich hoffe, wenn ich euch so vor mir sehe, dass ihr Menschen seid, die diesen Schritt gemacht haben. Dass ihr Menschen seid, die gesagt haben, Herr Jesus, ich habe dich lieb und ich will dein Wort halten. Herr Jesus, ich weiß, dass ich mir deine Liebe nicht irgendwie erarbeiten kann, aber ich möchte dir meine Liebe durch mein ganzes Leben zeigen. Und alles, was jetzt so hinten dran kommt, das bezieht sich auf diesen Schritt. Das ist eine Folge davon. Das ist nicht Voraussetzung. Gott macht das anders als wir oft. Er zieht erst ein, dann gibt es den Umbau. Erst Einzug, dann Umbau. Und wenn Gott in ein Leben einzieht, dann hat das ganz praktische Auswirkungen. Denn Gott will ganzheitlich bei uns wohnen. Wir Menschen, wir scheuen gerne diese so praktischen Konsequenzen. Glauben, irgendwie ja, aber Veränderungen, wirklich ein Umbau in meinem Leben. Wir verlagern gerne den Glauben in die Theorie. Das war schon immer so. Im Neuen Testament wird ganz offen auch darüber gesprochen. Da wird nichts beschönigt, da gibt es keine, das Wort muss jetzt mal kommen, keine alternativen Fakten. Paulus spricht im 1. Korintherbrief wirklich Klartext. Auch dort hat man den Glauben zum Teil sehr theoretisch gesehen, sehr als Kopfsache. Das hat auch sehr gut in die damalige griechische Philosophie gepasst. Und so ist in dieser Gemeinde in Korinth auch manches ganz schön schief gelaufen. Und an diese Gemeinde hat Paulus einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief geht es in großen Teilen überhaupt nicht um Irrlehren oder theologische Verirrungen, sondern es geht um so ganz praktische Dinge, die Paulus hier zur Sprache bringt. Und ja, für mich gipfelt das so ein Stück weit in einer Frage, die in 1. Korintherbrief Kapitel 6 steht. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 und 20 lese ich mal. Da sagt Paulus, habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben habt? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt. Habt ihr das vergessen? Euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes? Das soll so heute Morgen der Kerngedanke sein. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Menschen seid, die zu Gott gehören, wenn ihr Menschen seid, die Gott lieb haben, dann gilt dein Körper, mein Leib, ein Tempel Gottes. Das neue Haus Gottes in dieser Welt. Und wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon eine steile Aussage, die Paulus hier macht. Er holt den Kopfglauben einiger Leute dort in Korinth, der ja anscheinend nur so ein Gedankengebäude ist, in die Praxis zurück. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in dieser Welt. Das will doch zum Ausdruck bringen, eure Hände, eure Füße, eure Zunge, euer Auftreten, eure Kleidung, euer Umgang mit Geld. Und wenn man sich das Kapitel 6 mal anguckt, ganz praktisch euer Umgang mit eurem Körper, euer Umgang mit eurer Sexualität, das hat was mit Glauben zu tun. Beziehungsweise der Glaube an Jesus, der hat Auswirkungen darauf. Der Vers, der mir den Anstoß für diese Predigt geliefert hat, der steht in einem Kapitel, in dem es sehr stark um den Umgang auch mit Sexualität geht. Das war mir zuerst nicht so bewusst. Aber irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, dass ich heute Morgen an dem Thema auch nicht so ganz vorbeikomme. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, jetzt kommt nicht der Klassiker. Es kommt nicht die Liste von den Dingen, die ein Christ darf und die er alle nicht darf. Aber unser Gott hat schon eine Vorstellung davon, wie wir Menschen mit dem Geschenk der Sexualität umgehen sollen. Ich glaube, das Wort Gottes ist relativ klar darin, dass Sexualität dorthin gehört, wo ein Mann und eine Frau in Verbindlichkeit und Treue zusammenleben. Natürlich kann man das, was damals geschrieben ist, ja, muss man immer wieder auch in die Zeit hinein, in der wir leben, übersetzen. Das stimmt schon, zu Zeiten der Bibel gab es noch keine deutschen Standesbeamten. Und wir wissen auch nicht, ob es in 20 Jahren in Deutschland die Einrichtung der Ehe noch so gibt, wie wir das heute kennen. Aber das Prinzip ist klar. So müssen wir uns immer wieder neu auch darüber Gedanken machen, was es bedeutet, in unserem Leben, in unserer Zeit, Gott liebhaben und sein Wort halten. In ganz praktischen, in ganz leiblichen Fragen, wie zum Beispiel hier. Wie gehe ich mit dem Thema Sexualität um? Dem Paulus, dem wird manchmal nachgesagt, dass er zusätzliche Gebote, zusätzliche Verhaltensregeln aufgestellt hat. Aber das stimmt nicht. Als der Herr Jesus einmal in Gespräch ist mit Menschen, da wird eine Frau zu ihm gebracht, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und er sagt eigentlich gar nichts. Ihr wisst die Geschichte vielleicht, er bückt sich und schreibt was auf den Boden. Nachher spricht er diese Frau frei. Der lässt sie gehen mit den Worten, sündige hinfort nicht mehr. Das ist mal eine Aussage. Das übertrifft den Paulus, glaube ich, bei weitem. Sündige hinfort nicht mehr. Ich glaube, Paulus geht es in dem Brief an die Korinther nicht um zusätzliche Gebote. Und es geht ihm nicht darum, irgendwas weiter einzugrenzen, einzuengen. Sondern es geht ihm darum, das Wort Gottes in den Alltag der Menschen hinein zu übersetzen. Und es geht ihm darum, den Fokus seiner Zuhörer zu verändern. Er sagt, schau nicht auf das, was du darfst und was nicht, sondern sei dir bewusst, was du bist. Du bist ein Tempel Gottes. Du bist das Haus Gottes in dieser Welt. Unsere Gemeinde, unser Gemeindeverband, man kann sagen, so unsere Glaubenstradition, das ist ein Kind der sogenannten Erweckungsbewegung. Aber auch in sehr starkem Maße ein Kind der sogenannten Heiligungsbewegung. Das ist wieder so ein altes Wort, das kein Mensch mehr benutzt und kaum einer weiß, was das bedeutet. Heiligung oder auch Heiligen. Das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Das hat man gemacht, wenn man Geräte, Töpfe, Pfannen, solche Dinge, aber auch wenn man Menschen für die Mitarbeit, im frommen Umfeld sagt man für den Dienst, im Tempel ausgesucht und beauftragt hat. Dann hat man gesagt, ab jetzt ist das kein normaler Kochtopf mehr, sondern das ist jetzt speziell für Opferfleisch oder für die Opfer am Tempel Gottes gedacht. Der wird nicht mehr für was anderes benutzt. Geheiligt, heilig, ausschließlich für den Dienst, für die Mitarbeit bei Gott. Diese Heiligungsbewegung des späten 19. Jahrhunderts, das war eine Richtung in der Christenheit, die das praktische Leben, die persönliche Heiligung ganz neu in den Fokus genommen hat. Herausgefordert durch den Auftrag von Jesus, den er seinen Jüngern in der Bergpredigt gegeben hat. Ich Ich lese zwei Verse aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 14 und bis 16. Da sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Es geht dabei nicht darum, sich den Himmel zu verdienen. Aber es geht darum, in dieser Welt etwas von Gott sichtbar zu machen. Sein Leben, ganzheitlich in den Dienst, in die Mitarbeit für Gott zu stellen. Und Heiligung hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich weiß, wir Kinder dieser Bewegung, wir stehen sehr schnell in der Gefahr, wirklich Verhaltensregeln aufzustellen. Die werden manchmal wichtiger als der Inhalt. Ihr alle kennt das so. Man ist da schnell dabei. Ein Christ geht nicht tanzen. Ein Christ macht dies und jenes nicht. Ich glaube, unsere Eltern sind da noch ganz anders auch erzogen worden. Ich glaube, ich stehe nicht im Ruf, ein Traditionalist zu sein, also einer, der gerne die guten alten Zeiten wieder heraufbeschwört. Aber was diese Frauen und Männer damals angetrieben hat, das wünsche ich mir auch für mein Leben. Ganz neu, ganzheitlich, das heißt, mit Leib und Leben für Jesus zu brennen. Ich gebe jetzt keine Beispiele, weil ich nicht irgendwie auch Vorgaben geben möchte. Ich glaube, das kann heute Nachmittag so für jeden in seinem Leben auch die Aufgabe sein, zu überlegen, was ist bei mir dran? Was bedeutet das in meinem Leben? Persönliche Heiligung heißt, ich schiele nicht nach den Grenzen, sondern ich nehme das Zentrum neu in den Blick. Trotz aller Fehler, trotz aller Schwächen, trotz Versagen, frage ich immer wieder, was würde Jesus hier tun? Was würde Jesus hier sagen? Dabei geht es nicht um irgendwie sündloses Leben. Wir haben keine Angst vor dem Leben und davor, dass wir irgendwie Fehler machen. Wir wissen, dass es auch unter Christen Zerbruch gibt, dass es kaputte Beziehungen gibt, dass es Trümmer gibt, dass es Ruinen gibt. Und trotzdem, so dieser Anspruch von Jesus, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid der Tempel Gottes. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde. An uns, an seinen Jüngern soll diese Welt sehen, wer Gott ist. Sollen die Menschen um uns herum etwas von Gott mitkriegen? Sollen Menschen ganz neue Begegnung mit Gott erleben? Sollen Menschen dazu kommen, Gott zu loben? Ich glaube, darum geht es dem Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Darum geht es mir auch heute Morgen. Nicht darum, irgendwie Gebote aufzustellen und schon gar nicht für andere. Ich wünsche mir, dass mein ganzes Leben ein Haus ist, in dem Gott gerne wohnt. Ich möchte schließen mit einem Liedvers, und eigentlich ist es ein Gebet von Manfred Siebald. Er singt: Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater, dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. In diesem Haus sollst du bleiben, Vater, füll du es völlig aus. Und nichts soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus. Amen.